möchte ich Sie grüßen heute Morgen zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen Jesu beginnen wollen. Er spricht, ich bin gekommen, dass Menschen Leben und überfließende Fülle haben sollen. Wir wollen miteinander vom Lied Nummer 53, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden, die Verse 1, 2 und 6 singen. Beten. Du Herr, unser Gott, wir danken dir heute Morgen für diesen Ruhetag und für diese Gelegenheit, in deinem Namen zusammenzukommen. Wir danken dir für die Gemeinschaft, für Schwestern und Brüder um uns her, Menschen, die dich lieb haben. Das ist ein Wunder, dass wir nicht als Einzelgänger durchs Leben gehen müssen, sondern Menschen um uns haben, die uns stärken können im Glauben, die uns ermutigen und aufrichten. Aber du weißt, wie wir heute Morgen auch all die Probleme und Nöte mit uns hergebracht haben, die uns die vergangenen Tage beschäftigt haben. Und wir wollen das jetzt alles bei dir niederlegen. Wir wollen, dass du uns einen neuen Blick gibst, von dir her, dass wir erkennen, wie du unser Leben völlig neu umgestalten willst und du etwas aus uns machst zum Lob deiner Herrlichkeit. Aber wenn wir herkommen, wollen wir auch die Schuld, das Unrecht und die Sünde vor dir bekennen. Du weißt, was uns ganz persönlich bewegt und Not macht. Wir danken dir, dass deine Vergebung uns jetzt ganz frei machen und lösen kann, dass wir dir aufs Neue begegnen. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Du, Herr, bist nahe allen denen, die dich anrufen, allen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Wir haben jetzt drei Predigten nacheinander über Jona, den Propheten, der vor Gott floh. Es ist merkwürdig, dass ich es bei gläubigen Menschen, aber wissen Sie ja von uns selbst, so etwas einschleichen kann, dass man meint, man könne irgendwie von Gott auf Distanz gehen, man könne sich irgendwie so beurlauben, man könne das irgendwie ein wenig kühler und distanzierter machen und seinem Wort und seinem Befehl ausweichen. Ich lese aus Psalm 139 von Vers 7 ab. Wenn Sie eine Bibel an Ihrem Platz haben, können Sie sich glücklich preisen, dann haben Sie mehr vom Lesen. Psalm 139, Vers 7. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bittete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Nun wollen wir in diesem Gottesdienst das Lied singen, der du zum Heil erschienen, 412. Ich will dazu ein paar Worte sagen. Das ist ein Lied von Albert Knapp, 1822 für ein Missionsfest in Basel gedichtet. Albert Knapp hängt ja ganz eng mit unserem Ludwig Hofacker zusammen. Er hat ja eine Biografie über Ludwig Hofacker geschrieben, war ein enger Studienfreund von ihm. Und er ist zum Glauben gekommen, obwohl er Christ war. Sie wissen, dass das ja oft noch ein ganz wichtiger Schritt sein muss, aus der angestammten Tradition zum bewussten eigenen Ergreifen des Glaubens, auch für einen Theologiestudenten, wie Albert Knapp es war, durch ein Büchlein von Martin Boos. Ludwig Hofacker hat ihm diese Schrift geschickt, nicht das Wort Ludwig Hofackers hat ihn getroffen, sondern das Wort eines katholischen Priesters in Gallneukirchen, der dort ganz neu das Evangelium der Gnade Gottes erkannt hat. Und das wurde bestimmend für das Leben Albert Knapps und es ist dann in seinem Leben so wichtig geworden, diese Botschaft in der ganzen Welt zu predigen und auszurufen. 412, die Verse 1, 2 und 4. Es ist nun 250 Jahre her, dass diese große neue Missionsbewegung ausging. Da haben Menschen in einer Zeit, wo Rassendenken üblich war oder ein Denken, als ob andere Kulturen minderwertiger wären, ein Denken eingesetzt von Christen, dass sie die Brüder draußen gesehen und geliebt haben und mit ihnen Gemeinschaft gehabt haben. Wenn Sie das einmal lesen, wie die Labrador-Missionare den einfachen Lebensstil gepflegt haben, nur um dort den ärmsten Menschen gleich zu werden auf eine Stufe vor 250 Jahren, dann wundert man sich, dass heute so viel getan wird, als ob wir besonders sozial wären und das neu entdeckt hätten. Wir lesen heute Jona 1. Und nun, wenn Sie mitlesen können, den Propheten findet man etwas schwierig im Alten Testament, Seite 847. Bei den Konfirmanden sage ich das nicht mehr, aber bei Ihnen darf ich es nochmal sagen. Das ist eine andere Bibel, als Sie zu Hause haben. Jona 1, das ganze Kapitel. Der Mann, der Nein sagte und dann doch ging und heute der verweigerte Auftrag. Da geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen, und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien an jeder zu seinem Gott und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen: Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Es ist interessant, dass er auf all die Fragen gar nicht viel eingeht. Er sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. In diesem Augenblick ist sich Jona noch nicht einmal bewusst, dass zwischen ihm und Gott etwas zerbrochen ist. Sonst könnte er gar nicht so fromm daherreden. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm: Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Herr, segne dein Wort an uns. Amen. Es gibt einen ganz berühmten Film aus der Anfangszeit der Filmtechnik. Das ist ein Stummfilm. Er wird immer wieder gezeigt, weil er imposant ist. Der Film, den der bekannte Regisseur Eisenstein gedreht hat, Panzerkreuzer Potemkin. Wird berichtet, wie auf einem zaristischen Schiff eine Meuterei losgeht. Und die spielt sich dann im Hafen von Odessa ab, im Jahr 1905. Damals war ein Arbeiteraufstand und dieser Panzerkreuzer Potemkin stellt sich mit seiner Besatzung hinter diesen Aufstand. Und dann ist es ganz erschütternd dargestellt, in diesen wenigen Mitteln, die ein Stummfilm nur zur Hand hat, wie die großen Bataillone des Zaren anmarschieren im Stechschritt. Man sieht immer nur diese gestreckten Füße, man sieht diese vorgezogenen Bajonette und wie sie dann auf diese wehrlosen Arbeiter zugehen und diesen Aufstand niederwalzen. So hat ein zaristisches Regime einst mit Meutern versucht, sich durchzusetzen. Und wenn wir den Jonah sehen, müssen wir sagen, das ist ja auch eine Form von Meuterei. Da ist ein Prophet, der im Dienst Gottes steht und der einfach von heute auf morgen sagt, ich lasse mich doch nicht mehr von Gott bevormunden. Wenn man das von außen so sieht, muss man sagen, das, was Jonah macht, ist ja noch viel kecker, unverfrorener, noch viel wahnsinniger als dieses Losschlagen gegen diese Macht der Bajonette. Wie kann es ein kleiner Prophet, ein Menschlein wie Jonah überhaupt wagen, sich von Gott loszusagen? Wie kann er überhaupt gegen den Herrn Himmels und der Erden so antreten und sagen, ich will jetzt mein eigenes Leben leben? Aber es geht uns ja immer so merkwürdig, wenn wir so eine biblische Geschichte lesen, dass wir das so klar sehen, dass wir erschrecken, sagen, Mensch, der Jonah, wie kann der das nur tun? Bis man auf einmal merkt, ist das nicht alles nur ein Bild meines Ungehorsams? Ist das nicht meine Meuterei gegen Gott? Ist das nicht mein Losschlagen gegen ihn und sein Wort? Nun fiel mir auf, dass ich die Predigtreihe falsch überschrieben habe. Es ging mir erst so, als ich an dem Bibelwort arbeitete. Jonah, der Mann, der Nein sagte und dann doch ging. Jonah hat ja nie Nein gesagt. Oder wo hat Jonah Nein gesagt? Er hat überhaupt nie zu Gottes Wort, zu seinem Befehl Nein gesagt. Und da fiel mir auf, es gibt eine Form der Meuterei, die unter Christen sehr verbreitet ist, an der wir alle kranken. Eine Form der Meuterei, dass man nämlich nicht einmal Nein sagt. Es genügt, dass man ausbricht aus dem, was Gott will, dass man den Gehorsam aufkündigt, dass man sein Leben selbst bestimmt. Ich denke, es wird gar nicht viel Menschen geben, die sich von Gott lossagen, ganz bewusst. Es wird kaum einen Menschen geben, der ganz bewusst zu Gott Nein sagt. Aber dass da bis hinein in die Kreise der Christen die große Not liegt, das fällt mir auf, dass da Menschen sich einfach durch ihr Verhalten von Gott getrennt haben und sich seinem Befehl entzogen haben. Da kann man nebenher noch ein Herz für die Mission haben, da kann man nebenher noch viel für Evangelisation sich einsetzen wollen, aber man tut nicht das, was Gott einem aufgetragen hat. Man ist innerlich nicht mehr gehorsam. Darum möchte ich Ihnen jetzt zeigen, wie das bei Jonah genau aussah, dieser verweigerte Dienst. Das ist interessant, wie der das gemacht hat. Ohne Gott ein Nein entgegenzuschleudern, ohne zu meutern wie die Soldaten auf dem Panzerkreuzer Potemkin, sondern in einer sehr verdeckten, merkwürdig unklaren Weise Gott den Auftrag zu verweigern und ihn hinzuwerfen. Ich habe 4 Kennzeichen für diese Form des Verweigerns gefunden. Das erste, was Jonah hier tut, er fühlt sich nicht zuständig. Da fängt die Erzählung an, es geschah das Wort des Herrn. Das ist eine biblische Redeweise, die ich sagen will, das ist viel mehr, als dass Gottes Wort nur irgendwo erklingt, wie nur so ein Fetzen, der durch die Luft hallt. Es geschah das Wort des Herrn. Jonah hört das Wort Gottes. Und wenn er es hört, ist es gleichzeitig wie eine Sache in seinem Leben, wie ein Block, den er nicht mehr wegschieben kann. Wenn Gott in unserem Leben redet, ist dies eine Sache, nicht nur ein Wortfetzen, nicht nur ein Geräusch, das in unseren Ohren klingt. Es geschah das Wort des Herrn, ein Ereignis, das in unserem Leben einen festen Punkt macht. Und wir können drücken und schieben, wie wir diesen Klotz wieder wegkriegen. Wahrscheinlich selbst im Leben der größten Gottesleugner liegt dieses, es geschah das Wort des Herrn. Sie haben es einmal erfahren, wie es zu ihnen kam. Es kam zu Jona, dem Sohn Amittais, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Jetzt, was macht Jona? Er fühlt sich nicht zuständig. Warum fühlt er sich nicht zuständig? Es war doch ganz deutlich, dass Gott ihn direkt ansprach. Jetzt muss ich ein bisschen meine Fantasie zu Hilfe nehmen. Aber ich denke, das dürfen wir auch bei diesem Bibelwort. Wir müssen doch drüber nachdenken, warum er nicht ging. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, es hat doch gar keinen Sinn. Er kannte Ninive sehr gut. Ninive kam in seinen Predigten recht oft vor. Er hat über die Bosheit, über den Unglauben, über die Untreue, über die Gottlosigkeit Ninives oft gepredigt. Er hat den Menschen gesagt, das ist erschütternd, wie es heute in Ninive zugeht. Schaut euch doch um. Und nun sendet ihn Gott nach Ninive. Was soll denn in Ninive noch anders werden können? Ja, wenn Christen natürlich auf den Sog der Gottlosigkeit sehen, wie wir das auch heute erleben, wie um uns her der Abfall von Gott mit Riesenschritten weitergeht. Wenn wir erleben, mit welch einer Heftigkeit Menschen sich gegen das Wort Gottes wehren, wie sie den Anspruch Gottes in ihrem Leben wegwenden wollen, wie sie sich dem Wort Gottes entziehen, wie sie all das leugnen, was in ihrem Leben ja schon einmal von Gott erklungen ist, dann verstehe ich doch den Jona so gut. Er sagt, was soll ich in Ninive? Herr, wie stellst du dir das vor? Ich soll Ninive bekehren. Ja, jetzt stellen Sie sich doch vor, wenn Gott Sie anspricht. Meinen Sie, Sie könnten dort hingehen und Sie könnten diese ganze, ja, wir sagen doch, das ist ein Zeitgeist, die ganze Welle, Woge dieses Zeitgeistes von Ninive umdrehen. Was soll ein Einzelner in diesen gottlosen Zeiten überhaupt noch tun? Wo es kein Gottesgesetz und kein Recht und keine Liebe mehr gibt. Es hat doch gar keinen Sinn, sagt Jona. Ich stehe doch auf einsamen Posten und für Ninive ist Hopfen und Malz verloren. Ninive ist abgeschrieben. Da muss man sich damit abfinden. Das gibt's in dieser Welt. Dahinter steht das Missverständnis, als ob Jona durch seine süßen Worte, die er redet, als ob Jona durch seine goldenen Worte, die er spricht, Ninive bekehren soll. Er ist doch nur das Werkzeug. Und er merkt gar nicht, dass in diesem Augenblick Gott in einer unbegreiflichen Liebe die Leute von Ninive noch einmal erreichen will. Nicht, dass er es kann. Wie oft höre ich einen Christen sagen, der dann spricht und sagt, ja, ich weiß gar nicht, was ich bei einem Hausbesuch sagen soll. Ich weiß gar nicht, was ich am Krankenbett reden soll. Sie sind's doch auch gar nicht, die das entscheidende Wort dort sprechen. Meinen Sie Ihre Wahl oder dass Sie sagen können, ja, ich hab's jetzt, ich sag das Wort. Sonst ist doch der Herr, der zu Menschen gehen will und sich Werkzeuge aussucht, die von ihm reden, die bloß ihn bekennen, die nur sein Wort weitersagen. Das andere macht doch er. Diese Verweigerung des Jona hat einen Grund. Er fühlt sich nicht zuständig, weil er sich nicht für geeignet hält. Und das ist eine Torheit ohnegleichen, derer, die Gott beruft. Als ob wir uns je geeignet fühlen können. Jeder denkt von uns so. Wenn schon der Prophet Jona, der schon damals berufen war, so dachte, ich bin nicht geeignet. Natürlich werden Sie sagen, Sie sind nicht geeignet. Ich darf es Ihnen auch bescheinigen, Sie sind bestimmt nicht geeignet. Sie sind ganz bestimmt nicht geeignet, so wenig ich geeignet bin zu jedem Dienst für das Reich Gottes. Keiner war je geeignet. Wer denn? Sondern das ist ein immer neues Wunder, dass Gott sich sterblicher, sündiger Menschen bedient, um damit zu wirken. Dass Gott sich herablässt, da wo Menschen in Treue beginnen und just dieser Jona, der ehrlicherweise sagen muss, ich bin eine Niete für diesen Dienst. Ich tauge nicht, ich kann das nicht. Wie soll ich eine Riesenstadt wie Ninive bekehren? Das kann ich doch nicht. Ausgerechnet dieser Mann wird das Werkzeug, wie war es nachher? Eine ganze Stadt kehrt um und sucht Gott. Ein Einzelner kann gegen den Strom schwimmen, weil Gott hinter ihm steht und sein Zeugnis bekräftigt. Wenn Gott ruft, dann geht es nicht um unsere Gaben und unsere Eignung. Das ist nur ein bisschen Stolz, wenn wir immer noch so fragen. Legen Sie das doch ab, als ob wir es könnten. Wenn Jona zugeben muss, er kann es nicht einmal, obwohl er nachher doch ein erfolgreicher Evangelist war. Gott ruft uns und duldet die Verweigerung nicht, weil er sagt, es geht doch nicht um deine Gaben, sondern sieh auf meine Barmherzigkeit. Wissen Sie, warum wir Hausbesuche machen? Weil Jesus Christus schon vorher bei diesen Menschen war, bevor wir an der Türe klingeln. Und wenn Sie morgen mit einem ein Gespräch führen, dann dürfen Sie Gott danken, dass er schon vorher mit diesem Menschen gesprochen hat und dass das Erbarmen Gottes ganz neu diesem Menschen gilt. Jona fühlt sich nicht zuständig, weil er es für sinnlos hält, weil er das Erbarmen Gottes nicht versteht. Oder einen anderen Grund, den wir sagen können, er denkt, als Einzelner kann ich doch nichts ausrichten. Das ist auch so eine Redeweise. Wir warten dann, dass eine große Aktion läuft. Ich freue mich, dass jetzt für diese Evangelisation im Juni in unserer Stadt ja einige hundert Mitarbeiter gesucht werden. Ich weiß eigentlich nicht, wer sich heute noch davon drücken kann aus unserem Gottesdienst. Eigentlich müssen wir da alle mitmachen. Das ist ja noch prima, wenn da andere mit uns gehen, wenn wir jetzt so allein das tun müssten. Jona hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, wenn man gesagt hat, Jona, wir suchen dich als einen von 400, dann machen wir eine Aktion in jedes Haus und stecken in alle Briefkästen von Ninive in ein Traktat. Jona hat gesagt, mit Freuden mache ich mit. Klar, da gebe ich noch mein Geld dafür. Oder wenn man gesagt hat, Billy Graham macht eine Großevangelisation, hat Jona gesagt, und da finanziere ich gleich freiweg 1000 Mark. Dann gehe ich mit und ich melde mich für die Fürbitteliste. Ich stehe ganz im Gebet dahinter. Aber er geht nicht. Er geht nicht als Einzelner. Da gibt es Christen, die sagen, ich stehe ganz allein als Einzelner in meiner Familie. Da geht niemand heute Morgen mit zum Gottesdienst. Natürlich. Weil Gott sie als Einzelner zum Segen setzen will in ihrer Familie. Ein Einzelner in der Schulklasse. Ein Einzelner in einem Mehrfamilienhaus. Weil das Gottes Art ist. Er kann einen Solodienst so segnen, dass daraus eine gewaltige Wirkung wird. Und das Wunderbare war ja, dass in der Kirchengeschichte es solche Einzelne gab, die nicht gewartet haben. Die waren gar nicht geeignet oder die waren oft ungebildet, unbegabt. Aber sie haben Gott beim Wort genommen und sie haben seinen Befehl ernst genommen. Und dann sind daraus große Bewegungen geworden und sie haben viele mitgerissen. Ein weiterer Grund, warum Jona sich nicht zuständig fühlt, ich muss das so ausführlich machen, weil ich meine, es berührt doch manche Gedanken bei uns. Dann sehen wir, wie das bei uns gar nicht anders ist. Er fühlt sich nicht zuständig. Wir sagten, weil er sagt, es hat keinen Wert, weil er sagt, ich bin ein Einzelner, aber vielleicht auch, weil er sich nicht zuständig fühlt. Das ist ein übles Reden unter Christen vom Fühlen. Ich fühle nichts. Manche haben den Dienst wieder aufgegeben, weil sie sagten, ich fühle mich da irgendwie nicht glücklich. Nun möchte ich nicht von mir und meinen Gefühlen reden, es wäre absurd. Ich habe große, bekannte Evangelisten erlebt, aus nächster Nähe, die vielen Tausenden zum Segen geworden sind. Ich habe es miterlebt, wie sie oft kaum die Kanzel besteigen konnten, weil sie mit den Nerven am Ende waren. Vom Fühlen her kann ich doch den Dienst nicht begründen. Meinen Sie, ich fühle mich wohl, wenn man an einer Türe klingelt und wartet? Ich war schon oft froh, wenn die Tür nicht aufging und niemand da war, obwohl ich umsonst gelaufen bin. Unser Fühlen fühlt sich doch nie glücklich. Und da merken wir auf dieser ganzen Klaviatur unsere Gefühle, da spielt der Teufel fortwährend. Da fühlt man sich nie glücklich und man fühlt das auch nie als seinen Auftrag. Übrigens ist das nie im Wort Gottes gesagt, dass sie es fühlen sollten. Manche Leute warten immer wieder, bis etwas Besonderes in ihren Gefühlen passiert. Da passiert in ihren Gefühlen gar nichts Besonderes. Es kommt auch kein Engel vom Himmel und kein goldener Zettel fällt vom Himmel und kein Wunder passiert, sondern der Befehl ist da, das Wort Jona geh. Und dieses Wort ist klar. Diesen Missionsbefehl kann kein Christ von sich wegweisen. Es ist nicht jedem zum Auftrag gemacht, dass er auf die Kanzel gehen muss, aber Zeuge muss er sein. Er muss von Jesus reden. Sein Leben, sein Dienst in der Welt und sein Gespräch muss immer wieder ein Zeugnis ablegen. Jesus Christus, mein Herr, der mich
erlöst hat, dem ich gehöre. Wenn Sie fühlen wollen, Jona fühlte sich nicht zuständig. Und wir lesen bei der Bekehrung des Paulus, dass er sagt, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut. Als damals Gott zu mir sprach, wusste er, das ist eine Klippe, wenn ich das jetzt mit meinen Gefühlen koordinieren will, dann geht das schief. Darum wehren wir uns gegen dieses moderne, so Sensitivity, Feeling, im Glauben. Das hat in der Glaubenssache gar nichts zu tun. Natürlich will ich es irgendwo in meinem Leben auch erfahren. Aber wir wissen, dass das viel, viel später als ein Geschenk Gottes nachkommt, wann und wo er will. Es gibt Augenblicke, wo wir uns gar nicht fühlen, als ob wir dem Herrn gehören. Und wir trotzdem glauben. Wo wir dem Herrn unser Ja geben, auch wenn wir innerlich ganz zerrissen sind. Jona fühlt sich nicht zuständig, weil er nicht merkt, es ist ein Wort, ein Befehl, dem er gehorchen muss. Und jetzt wissen Sie auch, warum die Evangelisation in der Christenheit so sehr behindert wird. Nicht durch ein klares Nein, nicht durch irgendwelche schwerwiegenden Gründe, sondern durch Menschen, die wie wir alle Jona sehr ähnlich sind. Wir verweigern und wir meutern in dieser sehr feinen Art, in dieser sehr verdeckten Weise. Zweite Art der Verweigerung, man hat gerade anderes zu tun. Also Jona sagt nicht nein, sondern hat gerade anderes zu tun. Und das ist interessant, wenn wir es ansehen. Ich muss das so ausführlich machen, weil ich meine, es wird hier klar, wo der Grund liegt, warum man so oft Nein sagt. Auch wenn man nie Nein sagt, sagt man doch Nein, ohne das Wort in den Mund zu nehmen. Jona hört das Wort und dann heißt, aber Jona machte sich auf und jetzt wäre fast, er ging nach Ninive, er ging zum Haus hinaus und ging am Hafen vorbei. Vielleicht wollte er sehen, ob gerade ein Bus fährt, nun war es 840 Jahre vor Christi Geburt, zur Zeit Jerobeams des Zweiten, da gab es keine Busse, aber stellen Sie sich irgendwie plastisch vor, er kommt zum Hafen, zufällig kam er vorbei oder wollte dort zum Hafen gehen und da steht ein Schiff und er fragt mal nur so, oft geht's ja so los und da fragt man mal und sagt, wo fahrt ihr denn hin und so, dann sagen die, wir fahren nach Tarsis und dann denkt der Jona, das ist das letzte Ziel, genau in der anderen Richtung, prima. Und dann sagt er, hätte er zufällig noch einen Platz frei. Und dann sagen die, da hat gerade einer abgesagt, zufällig ist ein Platz frei. Und jetzt wissen Sie, was dann so normalerweise fromme Leute sagen, das hat der Herr wunderbar gefügt. Das hat der Herr wunderbar gefügt, dass das gerade so zusammengeht und da kann man doch Gott nur danken und schließlich kann man doch auch in Tarsis missionieren. Es wird mir schwer, dies nur in kurzen Andeutungen zu sagen, weil mir im eigenen Leben und im Leben vieler Menschen jetzt plötzlich ganz konkrete Situationen vor Augen stehen, wo man es nicht wahrhaben wollte, dass es schreckliche Wege der Sünde waren. Das hat doch aber der Herr so wunderbar gefügt. Nun kann man es derb machen. Wenn ich es Ihnen auf eine plumpe Weise erklären will, dann denken Sie an einen Bankräuber, der eine Bank überfällt und am Ende sagt, aber der Herr hat mir es doch gelingen lassen. Sagen Sie, so plump mache ich es nicht. So plump machen wir es, wenn wir kein ausdrückliches Ja Gottes für unsere Wege haben. Auf was begründen wir es denn? Jetzt prüfen Sie sich doch einmal, dass unsere meisten Entscheidungen vom Zufall bedingt sind und wir dann ganz glücklich sagen, aber das hat Gott wunderbar gefügt. Da gibt es reiche Leute, die sagen, aber der Herr war mit mir dort, der hat mich doch gesegnet, schauen Sie mein Bankkonto an. Meinen Sie, das sei ein Beweis, dass das von Gott kam? Lot ist auch nach Sodom gezogen und wurde reich. Und es war kein Weg Gottes. Es gibt unter uns so ein dummes Denken der Vorherbestimmung, das nichts anderes als islamisch ist, aber mit dem christlichen Glauben nichts gemein hat. Wir lassen uns nicht vom Zufall bestimmen. Das gibt es. Und das fällt nun direkt auf, dass in der Bibel häufig erzählt wird, dass es solche Situationen gibt, wo Zufälle sich wunderbar ergeben, wo man Gott nur danken kann. Zum Beispiel, als David, verfolgt von Saul, in der Höhle Adullam war, da willst doch dieser, jetzt sagen wir Heiden ist Zufall, oder willst die Vorhersehung Gottes, dass in dieser Höhle, wo er hinten sitzt, vorne, der Saul hineingeht und schläft. Und er geht mit seinem Begleiter vor und er sagt, Es ist doch sonnenklar, dass Gott dir den Saul in die Hand gegeben hat. Stich einmal zu, dann brauchst du nie mehr zustechen. Jetzt hast du ihn. Nimm die Lanze und heb ihn über den Kopf. Nicht? Jetzt kannst du, es ist doch von Gott so eine Situation dir gegeben. Das ist doch so mit Händen zu greifen. Jetzt sagen Sie, warum soll das nicht von Gott sein? Gott hätte es doch verhindern können. Gott hätte es doch anders machen können. Aber er hat es gerade gefügt, dass just von 100 Höhlen Saul in die eine Höhle geht, wo hinter David sitzt. Und dann schläft er ohne Begleiter. Keiner wacht. Jetzt kann er doch das wirklich tun. Und dann sagt David, und das unterscheidet einen glaubenden Menschen von einem frommen Heiden, dass er sagt, wie sollte ich so groß Übel tun und wie den Herrn sündigen? Und ein paar von Ihnen erinnern sich noch, dass wir vor einiger Zeit hier über den Josef im Hause Potiphas gesprochen haben. Und da will es auch wieder die Situation so. Die Bibel erzählt das so großartig, dass in dem Augenblick, wo die Frau ihn so bedrängt, sie war eine hübsche Frau, erzählt die Bibel, dass da niemand im Hause war. Jetzt war doch die Situation eindeutig. Und schließlich, die 10 Gebote waren ja erst viel später gegeben. Der Josef hätte sich ja noch drüber hinwegsetzen können. So genau hätte er es ja nicht nehmen brauchen. War das nicht ein Augenblick, bei dem er auch schließlich sagen muss, ich muss auch diese Frau berücksichtigen, muss auch an sie denken und ihr auch Liebe und Zärtlichkeit geben. Und wieder dieses Nein, obwohl die Situation, der Augenblick ganz dafür spricht. Nein, ich kann nicht heraus aus dieser Sache. Was denken Sie? Ein Daniel, der hätte längst aus der Löwengrube klettern können. Da wäre sicher auch noch irgendwo ein Türchen gewesen. Aber er hat gar nicht nach dem geschaut. Er wollte treu sein. Und wieder, er hat sich nicht von Zufällen leiten lassen. Weder von seinem Gefühl, noch von Zufälligkeiten des Ablaufs um ihn her. Sondern von was denn? Vom Wort Gottes her. Wenn Sie das nicht stur tun, und es gerne riskieren, dass sie deswegen von anderen als Fundamentalist, dass sie sich auf dieses Fundament des Wortes beziehen, bezichtigt werden. Sagen Sie ja. Wo das Wort Gottes klar an mich ergeht und wo Gott klare Linien gezogen hat, will ich stur sein. Weil ich sehe, dass meine Sinne mich betrügen und dass die Zufälle nicht vom Herrn kommen, sondern vom Teufel. Die Zufälle kommen nicht vom Herrn. Und wir wollen daraus auch gar keine Theologie machen, als ob diese Zufälle vom Herrn wunderbar geschenkt seien. Der Herr führt Jona nicht nach Tarsis, sondern auf dem Weg der Sünde, da reiht sich ein Schritt nach dem anderen wie die Perlen an der Schnur. Da geht's ohne Schwierigkeiten. Der Weg des Glaubens ist oft ein steiniger, dorniger Weg. Aber er ist ein vom Wort Gottes gewiesener Weg. Und nun muss man sich entscheiden, wo man gehen will. Die Verweigerung geschieht dort, wo ich mich diesem klaren Befehl Gottes entziehe. Jona, geh, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Da, wo das Wort des Herrn in ihrem Leben klar wurde und sie gerufen hat. Drittens, dritter Form der Verweigerung, man lässt sich nicht stören. Und wundert mich, wie diese heidnische Schiffsbesatzung ein offenes Ohr hat, ein Empfinden für das, was da geschieht. Heiden, die merken ganz genau, wenn so ein schreckliches Unglück passiert, dann ist Gott da mit seinem Zorn. Die wissen auch noch, dass es das gibt. Wahrscheinlich ist die große Gleichgültigkeit, die heute weltweit zu beobachten ist, eine Folge der christlichen Verkündigung, wo man die Liebe Gottes nur zur Besänftigung der Unruhe nimmt und zur Besänftigung des Gewissens missbraucht. Der Einzige, der ruhig schlafen kann, ist Jona. Das ist erschütternd und erklärt, warum Christen versagen im Dienst für Gott. Heiden werden wach. Wenn ein schreckliches Gericht Gottes in der Welt passiert, das heißt, ein Geschehen ist Erdbeben, Teuerung, Armut und Hunger, dann fragen wir leicht, wie kann Gott das zulassen und meinen, vielleicht will Gott der sündigen Welt ein Zeichen geben. Wenn man dieses Kapitel liest, möchte man versucht sein zu sagen, die Gerichte Gottes geschehen ausschließlich, um Fromme wachzurütteln. Gott lässt den Wind kommen, damit ein Jona aufwacht. Und die Gerichte in der Welt geschehen, dass Christen aufwachen. Vor bald 30 Jahren wurde diese Ludwig-Hofacker-Kirche eingeweiht. Da waren 3 Abendvorträge. Ich habe gestern einen gelesen von Prälat Hartenstein. Er sprach damals 1950 davon, vor 30 Jahren. Das sind noch 3 Länder der Welt, wo die Missionsboten Gottes nicht hinkamen. Wir wollen alle Kraft dran setzen, diese 3 Länder zu erreichen. Eins von diesen 3, wo es noch keine christliche Gemeinde gab, war Afghanistan. Was jetzt geschieht, ist das nicht ein Gericht Gottes um uns wachzurütteln, haben wir nicht versagt? Warum haben wir nicht noch mehr getan, um das Wort des Herrn auszubreiten? Bewegend, was sie tun, aber wo ist mein Dienst, wo ist mein Beitrag? All die ganze politische Geschichte ist, die ist nicht ein Geschehen Gottes, womit er uns wachrütteln will, wie er einen Jona wachrüttelt, aber der schläft ja. Und wenn er aufwacht, denkt er vielleicht zuerst, das geschieht, weil die Leute Ninive Buße nötig haben. Und er kommt nicht darauf, dass Gott mit seinen Gerichten seine Leute heimsuchen will und zuerst an uns denkt. Und als dann die um ihn herum stehen, die Matrosen ihn endlich wachgerüttelt haben und ihm sagen, Jona, dann steht er auf und legt ein tadelloses Bekenntnis seines Glaubens ab. Das kann er. Aus dem FF. Perfekt aufgesagt. Ich glaube an Gott, ich bin ein Hebräer und fürchte ihn. Dass das gar nicht mehr stimmt mit seinem Leben, das merkt er in diesem Augenblick nicht. Meuterei gegen Gott in einer sehr verdeckten Form. Und wir erschrecken, weil er sich mit unserem Leben deckt. Gott will uns als Gehorsame haben, die es im Leben bekräftigen, was er ihnen aufgetragen hat. Und ein viertes. Diese Meuterei geschieht anders als auf dem Panzerkreuzer Potemkin. Sie geschieht verdeckt. Man fühlt sich nicht zuständig für das Wort. Man hat anderes zu tun. Man ist gerade beschäftigt. Drittens, man lässt sich durch kein Geschehen stören. Auch nicht durch das Unheil um einen her. Und dann viertens fürchtet man den Tod nicht. Selbst da ist Jona noch grandios. Werft mich ins Meer, ich werde ein Opfer sicher, ich bin ein Sünder, das habe ich vor Gott erkannt. Dann hat es eben keinen Wert, dann bin ich eben von Gott verstoßen, wer das alles so sagen kann. Dann werft mich ins Meer, dann sterbe ich eben. Ich fürchte ja als gläubiger Mensch den Tod nicht mehr. Vielleicht kriege ich ein Stückchen der Gnade Gottes, vielleicht kriege ich keine Gnade Gottes. Wie kann man so fromm daherreden? Sie kennen alle die Sprüche. So lässt er sich ins Meer werfen. Warum eigentlich, sagt Jona, nicht dort? Ihr Männer, ich habe einen Fehler gemacht. Ich will umkehren. Er sollte doch umkehren, in Ninive predigen. Ich will umkehren. Wenn ich hier schließen muss, dann möchte ich da nur Sie rufen, dass all das, was wir gesprochen haben, Sie wohl in Unruhe versetzen sollte, aber mit dem einen Ziel, dass jetzt der Augenblick ist, der Umkehr. Dass da die Stunde gewesen wäre, wo Gott gesagt hätte, ich bin da auch auf dem Schiff. Wissen Sie, wenn Sie diese Umkehr verpassen, ich glaube nicht, dass Gott für Sie noch einmal einen Fisch schafft. Für Jona hat er einen geschaffen, für Sie wird er wahrscheinlich keinen schaffen. Und wenn Sie dann ins Meer geworfen werden, fürchte ich, dass es keine Rettung gibt. Ich glaube, dass wir uns da von Jona tüchtig unterscheiden, leider. Aber hätte doch umkehren können. Warum hat er nicht gemerkt, dass Gott auch noch auf dem Schiff da war als ein gnädiger Gott, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt? So erbarmt sich der Herr über die so in Fürchten. Warum kommst du nicht, Jona? Warum lässt du dich denn nicht rufen? Warum lässt du dich denn nicht senden? Gott will uns heute rufen. Wenn Sie sagen, wo, ich glaube, in Ihrem Leben ist es schon längst klar, wo Gott Sie braucht, wo er klare Entscheidungen von Ihnen will, wo er will, dass Sie Dinge lassen sollen, wo Sie neue Wege gehen, alte abbrechen, wo Sie Entscheidungen fällen, wo Sie Untreue bekennen vor ihm, wo Sie gehorsam leben, wo Sie das Wort Gottes genau nehmen an den Punkten, wo Gott Ihr Leben erneuern will, von Grund auf und wo Gott einen Dienst für sie hat, wo sie erkennen, da wird mein Leben von Gott gebraucht, da will ich ihn beim Wort nehmen. Und dann kann ich nicht mehr ausweichen wie Jona. Jetzt ruft er mich, jetzt braucht er mich, will sie einladen, diesen Ruf Gottes in ihrem Leben anzunehmen und Ja dazu zu sagen. Ein freudiges, fröhliches Ja und sagen, danke, dass du mein Leben so gebrauchen willst. Danke, dass du mich sendest und dass du etwas Neues machen kannst. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 412, die Verse 5, 7 und 8. Herr, dein Wort kann Schuld aufdecken. Wir sehen das an Jona so klar, was in unserem Leben verkehrt und falsch und verdreht ist. Wie wir uns betrügen können in einer Frömmigkeit, wo dein Name angerufen wird und doch dein Wort missachtet wird. Vergib uns dies. Und wenn wir darum bitten, dass du deine Christenheit aufweckest, so bitten wir dich inständig, wecke uns ganz auf, lass uns keine Ruhe, bis wir dir ganz gehorsam werden. Du kannst uns nachgehen, nicht nur durch Stürme, sondern durch allerlei Geschehen, bis wir merken, du meinst uns und willst uns zum Dienst haben in dieser Welt. Herr, vergib uns, wo wir über diese Welt, über die Gottlosigkeit und über die vielen Taten des Unrechts dieser Welt nur geklagt haben, wo wir uns nicht beauftragt gesehen haben, in deinem Namen hinzugehen und von der großen Möglichkeit der Umkehr zu reden, vom Neuanfang, den du möglich machen willst. Und so wollen wir uns auch von dir jetzt senden lassen, dir danken, dass du mit jedem von uns gehst in die Aufgaben, in denen wir stehen, in die Familien, in die Plätze, in denen wir beschäftigt sind, und dass du uns dort gebrauchen willst als deine Zeugen, nicht weil wir tüchtig wären, sondern weil du mit uns gehst und weil du durch uns hindurch redest. Wir danken dir, Herr, dass du auch in deiner Christenheit heute noch wirken willst. Wir wollen dir auch ganz besonders diese ganze Welt in ihrem Unfrieden, diese ganze ungewisse politische Weltlage anbefehlen. Lass du deine Christen wach werden, überall in der Welt, dass sie sich von dir senden lassen, dass sie frei werden von alten Wegen, die nicht von dir sind, und sich gebrauchen lassen da, wo du sie jetzt brauchst, als deine Zeugen. Und segne auch den Dienst, den wir tun, überall in der Welt, zu deiner Ehre, zum Bau deines Reiches. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch vom Lied 53, den 8. Vers. Den neuen Notizenzettel, den brauchen Sie jetzt. Gottesdienste bis Ende Februar aufgezeichnet und alle wichtigen Dinge aus der Gemeinde, die ich dann nicht mehr erwähnen will, wer ihn nicht hat, der nehme ihn bitte mit, am Ausgang liegen noch welche. Nicht auf dem Zettel stehen zwei Dinge, am Dienstag um 14.30 Uhr Seniorenkreis und Allianzgebetswoche in dieser ganzen kommenden Woche im CVM-Haus. Da liegen einige Zettel auf den Plätzen aus oder am Ausgang, diese orangenen Zettel, ab morgen Abend 20 Uhr die ganze Woche im CVM-Haus. Die Kassettenbesitzer haben eigentlich nie etwas gesagt, aber wir sind seit Monaten immer wieder besorgt, wie wir es verbessern könnten. Dieses Ziehen der Bänder lässt sich, ich habe auch mit Fachleuten vom Evangeliumsrundfunk gesprochen,
nicht vermeiden. Bei den kommerziellen Bändern, die verkauft werden, wird das Ganze ganz anders aufgenommen und wird erst nachher geschnitten. Bei den Kunststoffkassetten ist es nicht vermeidbar, dass schon beim Einlegen, obwohl wir das beste Übertragungsgerät haben, das es auf dem Markt gibt, lässt sich es nicht vermeiden, dass es ab und zu zieht. Und die Orgelmusik ist immer das Notvollste, ganz abgesehen unsere, die ist nicht das Notvollste, das ist die Krönung unseres Gottesdienstes, aber die in, auf den Tonbändern, weil da merkt man es am besten, das merken Sie auch, wenn Sie privat eine Orgelplatte mal überspielen, die zieht immer etwas. Darum überlegen wir uns, ob wir nicht bei den Gottesdiensten das Orgelvorspiel wegfallen lassen und mit dem Gruß beginnen, weil beim Sprechen macht es nichts aus. Wenn Sie aber ein Band haben, wo es krass ist, kann man es nochmal überspielen, meist ist es weg. Wir haben uns auch überlegt, ein Spezialband zu nehmen, dann eben eine Mark mehr zu verlangen. Das wäre auch möglich gewesen, nur geht es auch nicht ganz weg. Es wird etwas besser, also das ist eine Entscheidung, wo wir nicht ganz klar sind. Wir hoffen jetzt, dass das Orgelvorspiel dann wegfällt, dass etwas an einer Störung dann wegfällt. Das kann dann nur noch beim Singen sein, beim Sprechen kaum mehr. Wenn sonst einmal etwas schlecht ist, geben Sie es bitte zurück. Wir können die Bänder nicht vorher abhören, bevor wir sie Ihnen geben. Wir haben am Ausgang jetzt ein Buch, das nicht im Buchhandel vertrieben wird, sondern vom Orientdienst in Wiesbaden im Selbstverlag. Ich habe es jetzt gelesen in einem Urlaub, ein sehr bewegendes Buch von Bilkis Scheik, einer Diplomatenfrau aus Pakistan, die zum Glauben an Jesus Christus kam in Pakistan. Eine Frau aus ganz hohen Schichten, ein ganz merkwürdiger Weg zu Jesus, zur Gemeinde, die Bedrohung im Islam und die Erkenntnis Allah, mein Vater. Das war für sie die Erkenntnis, wo sie zu Jesus kam. Es interessieren sich sicher heute manche, was ist der Unterschied zwischen christlichem Glauben, Islam? Das ist wie Tag und Nacht, was völlig anderes. Dieses Buch von Bilkis Scheik verkaufen wir zu den Selbstkosten von 7 Mark. Da drüben am Ausgang ist das zu haben. Wenn es heute nicht reichen sollte, wir holen dann noch einmal. Allah, mein Vater heißt dieses Buch. Dann haben wir so einen lieben Brief bekommen, den möchte ich doch noch lesen, auch wenn die Predigt etwas länger wurde, von der Carmel-Mission. Da schreibt Fehr von ihrem Jakub, Evangelisten Jakub, der aus dem Libanon schrieb, in Batrun kam ein Polizist auf unser Auto zu und sagte, ich habe Hunger, großen Hunger nach dem Wort Gottes. Könnt ihr mir diesen Hunger stillen? Ich gab ihm mein Neues Testament und einen Kalender. Der Polizist verschwand damit im Polizeirevier. Einen Moment später stürzten 15 Polizisten heraus und sagten, wir wollen auch Gottes Wort. Ich durfte es ihnen weitergebetet, bitte für sie. Ein anderer schreibt, trotz Bomben, Geschosse und Feuerüberfälle sei er unterwegs und die Menschen sind bereit zu seelsorgerlichen Gesprächen. Aus Nazareth erreichte uns ein Telefonanruf, bitte sendet per Luftpost Kalender, Bücher, Kassetten im Wert von 5000 Mark. Wir haben alle vorhandene Literatur an den Mann gebracht, besonders eure Kalender, Wandsprüche und Plakate sind gefragt. Nimm uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.